mich einleitend aus dem Propheten Jesaja, dem 52. Kapitel lesen. Vielleicht beginnen wir hier mit Vers 6. Darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen? Jesaja 52 von Vers 6. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, ja darum an jenem Tage erkennen, dass ich es bin, der das spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die Glück verkünden, die Gutes als frohe Botschaft verkünden, die Heil zu melden haben, der zu Zion sagt, dein Gott hat sein Königtum angetreten, horch, deine Wächter lassen schon ihren Ruf erschallen und jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie voll Freude, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, insgesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker entblößt. Und alle Enden der Erde werden das von unserem Gott ausgehende Heil sehen. Brecht auf, zieht aus von dort, rührt nichts Unreines an, zieht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, denn nicht in ängstlicher Hast braucht ihr auszuziehen und nicht in eiliger Flucht zu wandern. Denn der Herr zieht vor euch her und die Nachhut eures Zuges bildet der Gott Israels. Lasst uns beten. Herr unser Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, du bist unser Gott geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist in mächtiger Weise wirken wirst. Du weißt darum die Fürbitten, um die Gebetsanliegen. Du kennst alle Nöte. Geliebter Herr, gemeinsam bitten wir dich, komm du in unsere Mitte. Geh durch unsere Reihen. Verbinde alle Wunden, tröste die Trauernden, lass uns Auge in Auge sehen, wie du zu deinem Volke zurückkehrst, dich offenbarst, segnest, rettest, heilst, mit Geist und Feuer taufst, versiegelst auf den Tag der Leibeserlösung. Geliebter Herr, hier sind wir, wir beugen uns vor dir, denn du bist heilig und nochmal heilig, o Herr. Alle Lande sind deine Ehre voll. Vergib uns unsere zu kurz kommen. Alles, was in Worten, in Taten, in Gedanken dir nicht gefiel, nimm es von uns, o Herr. Sei du in dieser Stunde unser hoher Priester. Du bist es ja, nicht nach der Weise Aarons, sondern nach der Ordnung Melchisedeks. Halleluja! Du bist mit deinem eigenen heiligen Blut in das himmlische Heiligtum eingetreten, hast es auf dem Gnadenstuhl dargebracht. Und jetzt spricht dein Blut für uns, für alle Begnadigten, für alle Erlösten, für alle Versöhnten. Nimm jeden Gedanken der Verurteilung und der inneren Zerrissenheit, der Vorwürfe, nimm alles aus uns heraus. Mögen wir's zu deinen Füßen legen können und es dort lassen. Tu uns wohl nach deiner großen Gnade, du großer Gott. Zieh an uns vorüber mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Schöne. O, wie danken wir dir, dass du dich uns geoffenbart hast. Du hast uns dein Wort und deinen Namen kundgetan. Wir wissen, wer du bist. Der Erste und der Letzte, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ehe Abraham ward, bist du gewesen. Herr, wir stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes und bitten dich innigst um die Leitung deines Heiligen Geistes. Mögen alle, die anwesend sind oder später die Kassetten hören, dessen gewiss sein, dass du mit uns allen geredet hast. Schenk uns Gnade, dein Wort in einem feinen und guten Herzen aufzunehmen, zu glauben, zu bewegen und zu bewahren. Dir sagen wir Dank für alles. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch sitzen. Dann habe ich Grüße aus England. Und diesmal ganz besonderer Art. Damit verbunden ist ein Gebetsanliegen. Da ist ein Islamvertreter, der bis jetzt alle Redner am TV herausgefordert hat, was die Gottheit betrifft. Er behauptet von der Bibel her, vom Alten Testament, dass es nur einen Gott gab und nur einen Gott geben kann und alle christlichen Vertreter. Und das sage ich jetzt zur Schande des gesamten Christentums, konnten diesem Mann den Mund nicht stopfen. Und jetzt traten Leute an mich heran und sagten, hör mal, wärst du nicht der geeignete Mann, um da die Sache mal auf den richtigen Nenner zu bringen? Ja, ich sagte, so Gott will, stehe ich zur Verfügung. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das ist richtig in meinem Herzen, vom Alten Testament her zu zeigen, wie Gott sich selbst geoffenbart hat und trotzdem Gott selbst geblieben ist. Amen. 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 Lasst uns doch gleich in die Wortbetrachtung hineingehen, denn was wäre wichtiger, als dass wir Gottes Willen aus dem Worte Gottes erfahren. Und wie Bruder Müller eben sagte, das sollte uns jedes Mal ein Herzensanliegen sein, von Anfang an bei der Sache zu sein, mitzugehen, unsere Herzen zu öffnen und einfach den Segen Gottes nicht erst am Ende zu erwarten. Ihr wisst, das ist ja eigentlich eine überlieferte Sitte. In den Volks- und Staatskirchen wartet man ja, bis der Geistliche am Ende dann den Segen spricht. Aber in den Versammlungen der Heiligen wartet man nicht, bis irgendjemand den Segen spricht. Wir warten darauf, dass Gott uns segnet unter der Verkündigung des Wortes. Denn unser Segen kommt nicht von dem her, der da drei Kreuze macht und einen Spruch über die Lippen bringt. Unser Segen kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Von dem Gott Abrahams, der zu ihm sprach: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ob ihr das glaubt oder nicht, wir sind die Gesegneten des Herrn.
Amen.
Und jetzt kommt's. Wir denken da an unsere Prüfungen und an mancherlei Dinge, die uns gar nicht gut bekommen. Und dann kommt die Frage auf, ja, sind wir wirklich die Gesegneten des Herrn? Warum ist uns das passiert? Und warum musste uns das nun widerfahren? Weshalb ist das jetzt nun so und nicht anders? Bitte, heute gehen wir mal in das Wort hinein, um uns zu zeigen, dass alle Kinder Gottes im Alten und im Neuen Testament nicht auf Rosen gebettet gegangen sind oder ausruhten, sondern steile und dornige Pfade gehen mussten, aber der Herr war ihr Ziel, er war ihr Weg, er war ihre Wahrheit, er war ihr Leben, und somit hatten sie durch seine Kraft alles überstehen können und werden zu der Überwinderschar gezählt. Schaut nicht auf euch selbst, nicht auf die mannigfaltigen Prüfungen, nicht auf die Wehwehchen, seien sie körperlicher oder geistlicher Natur. Schaut auf den Herrn. Er wird alles wohlmachen und herrlich hinausführen. Man sagt schon im Volksmund, Ende gut, alles gut. Und Jakobus schreibt es im 5. Kapitel, ihr Ende schauet an und ihrem Glauben folget nach. Ihr Ende schauet an. Und da denken wir an die Propheten, von denen da die Rede ist und unser Herr spricht. Wo wäre ein Prophet, den ihr nicht verfolgt, ein Gottgesandter, den ihr nicht gesteinigt hättet? Sie mussten dornige Wege gehen, trugen aber edlen Samen. Und wenn wir diesen edlen Samen des unverfälschten Wortes Gottes tragen, dann haben auch wir die gleichen Wege zu gehen, dieselben Leiden auf uns zu nehmen, missverstanden zu sein, vor das Lager hinauszugehen und die Schmach Christi zu tragen. Was sagte Jesus, unser Herr? Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Aber ihr sucht nicht die Ehre, die vom alleinigen Gott kommt, sondern nehmt Ehre voneinander an. Es gibt Menschen, denen ist es, um die Ehre Gottes zu tun. Auf der Herfahrt heute, die ja durch eine herrliche Gegend Österreichs und der Schweiz führt, hab ich an eine Predigt Bruder Brenhims denken müssen mit dem Titel Gott im Universum, Gott in Christus, Gott in seinem Volke. Und dabei kam mir der Gedanke, wenn wir in die Schöpfung hineinblicken dann sehen wir noch heute die göttlichen Ordnungen, wie er sie damals festgelegt hat. Er sagte, alles bringe nach seiner Art hervor, samentragende Pflanzen, überall das Leben hineingelegt, die Vermehrung und so weiter. Noch heute ist alles so im gesamten Universum, in der Schöpfung, wie der Schöpfer es geordnet hat. Es gab noch keinen, der Verbesserungsvorschläge hätte machen können. Es gibt nur diejenigen, die langsam feststellen, dass der Mensch dabei ist, die herrliche Harmonie der göttlichen Schöpfung ins Verderben mit hineinzureißen. Aber dank sei Gott für die herrliche Verheißung, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in denen dann Gerechtigkeit wohnen wird. Und es heißt, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir haben auch mit dem zweiten Teil dieses dreifachen Titels keine Mühe, Gott in Christus zu sehen. Er konnte sagen, wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich es bin, so glaubt doch um der Werke willen, denn sie legen Zeugnis von mir ab. Das war ein sehr klarer, ein deutlicher Ausspruch. Wir können ihn im Johannesevangelium im 14. Kapitel von Vers 12 ganz deutlich nachlesen. Dann denke ich an das herrliche Wort, das uns überleiten soll, von dem zweiten zum dritten Teil dieses Themas oder des Titels der Predigt Bruder Brenhems. In Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Von Christus wird hier gesagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Die meisten bleiben bei Vers 9 stehen, sind darüber glücklich, dass Gott sich in Christus offenbart hat, dass Gott in Christus war, ja, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig hier auf dieser Erde offenbar geworden ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Aber wenn damit nicht ein göttlicher Zweck verbunden gewesen wäre, uns mit einzubeziehen, dann würde es uns nichts geholfen haben. Alles, was Gott getan hat, hat er um unsretwillen getan. Wir sind die Hauptsache in den Augen Gottes. Eine Frage. Warum ist Gott Mensch geworden? Nur weil er Mensch werden wollte? Nein, um die Menschheit erlösen zu können. Ich habe gestern wohl in Salzburg das Wort oder den Begriff verwendet. Gott ist menschlich geworden oder vermenschlicht worden, um uns vergöttlichen zu können. Der Herr nahm Knechtsgestalt an, damit wir, die wir ja der Knechtschaft preisgegeben waren, in sein Bild umgestaltet und zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden sind. Nicht erst werden, gemacht worden sind. Das Einzige, was noch aussteht, ist die Verwandlung dieses hinfälligen Leibes. Das ist es. Aber deine und meine Erlösung deine und meine Vergebung, das ewige Leben, die Gotteskindschaft, das Heil, die Gnade ist uns zuteil geworden. Dessen dürfen wir uns rühmen. Nun kommen wir zu diesem Punkt oder zu dem Hauptthema hier, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Wunderbar, herrlich. Wir sagen Ja und Amen. Wir sehen Gott in der Schöpfung ohne Frage. Wir sagen, wie groß bist du, wie groß bist du. Wie herrlich hast du alles geordnet. Jetzt schauen wir auf Christus und sehen, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit in leiblicher Gestalt auf Erden offenbar wurde. Jetzt kommt Vers 10. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Können wir Amen dazu sagen? Schaut, liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen da gar nicht zu zögern. Wir müssen uns einfach einen Punkt vor Augen führen. Gott immer Recht zu geben in dem, was er durch sein Wort sagt, und den Teufel immer als Lügner hinstellen mit dem, was er sagt. Haben wir das begriffen? Wir müssen Gott immer Recht geben, auch wenn unsere Augen etwas anderes sehen und unsere Ohren etwas anderes hören. Wir müssen uns auf die Seite Gottes stellen. Was war mit Abraham? Er wurde immer schwächer. Und ja, dem Leibe nach, aber dem Geiste nach wurde er immer stärker. Und wir merken, worum es geht. Er sah auf seinen erstorbenen Leib. Aber er blieb bei diesem Blick auf sich nicht stehen. Und denn dann sah er auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn und hat das, was noch nicht vorhanden war, als schon vorhanden bezeichnet, weil er geglaubt hat, was Gott sagte. Wir sind der Same Abrahams. Wir sind nicht im Unrecht, wenn wir auf unseren Leib schauen und sagen, naja, dir geht's ja im Moment gar nicht so gut. Das ist nicht schlimm. Das ist eine ganz natürliche Feststellung. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir machen einen zweiten Schritt und schauen auf den Herrn, der verwundet war um unsere Sünden willen, geschlagen um unsere Übertretungen willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist der Glaubensschritt, der Glaubensweg, den wir einfach gehen müssen. Etwas anderes gibt es für uns nicht. Wir werden jetzt noch einige Bibelstellen betrachten, und ich weiß im Voraus, dass sie euch zum großen Segen werden. Im Hebräerbrief möchte ich lesen, Hebräer Kapitel 2, und ich lese das uns allen zum Trost, zur Stärkung, zur Auferbauung. Hebräer Kapitel 2 von Vers 7 bis 9. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen, dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Es geht aber noch weiter. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todes Leidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Wie wunderbar hat hier der Schreiber die Sache ein- und aufgeteilt. Alles ist ihm unterworfen. Nichts ist ausgenommen. Kein Tod, keine Hölle, kein Teufel. Nichts ist ausgenommen. Alles ist ihm unter die Füße gelegt worden. Und dann zeigt uns hier der Schreiber, vermutlich Paulus, den Zeitplan Gottes. Und mit dem Zeitplan Gottes werden die wenigsten Gläubigen fertig. Für sie müsste mit dem Augenblick, als Jesus am dritten Tage auferstand, der Tod überhaupt nicht mehr sein. Müsste vorbei sein. Der Tod ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber erst am jüngsten Gericht wird der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen, nicht schon gestern oder heute. Also stellen wir fest, dass Gott einen Zeitplan hat. Wie viele von uns glauben, dass Jesus Christus der Same war, der durch das Weib gekommen ist, gemäß der Verheißung 1. Mose 3, Vers 15. Wer glaubt das? Dass der Same des Weibes kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Er wird dir in die Ferse stechen, du aber wirst ihm den Kopf zertreten. Wer glaubt, dass das geschehen ist? Ich glaube es. Amen. Amen. Das ist geschehen. Und lasst mich euch hier vielleicht doch etwas sagen, damit die Spannung nicht allzu groß wird. Für ein Gotteskind existiert der Tod als Grausamkeit. Ja, überhaupt nicht. Der Tod als Trennung ist ja gar nicht da. Wenn der Tod noch irgendeine Sache uns gegenüber als Dienst zu leisten hat, dann dafür zu sorgen, dass wir ganz elegant aus der Zeit in die Ewigkeit befördert werden. Und sonst nichts. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Alles ist dem Herrn unterordnet worden. Ihr wisst ja, Tod bedeutet Trennung. Und für uns gibt es keine Trennung. Für uns gibt es durch den Tod dessen, der an unserer Stelle starb, die Versöhnung mit Gott. Er hat die Trennung aufgehoben. Er hat die Scheidewand weggenommen. Er hat die Handschrift zerrissen und den Schuldbrief und hat Gnade und Heil offenbar gemacht all denen, die an ihn glauben. Und durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk sind auch wir gerechtfertigt worden. Es wird klar ausgesprochen, bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Aber der Tag kommt. Hebräer 1 könnt ihr es nachlesen. Wenn er zum zweiten Mal kommt, werden alle Engel Gottes ihm huldigend dienen. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Lasst uns ein Wort, was Tod und Hölle betrifft, noch lesen, auch nur im Hinblick darauf, auf wen sie zutrifft, doch nicht auf uns, die wir gläubig sind. Wir haben mit Tod und Hölle überhaupt nichts zu tun. Wir haben mit Seligkeit und Himmel zu tun. Aber in der Offenbarung im 6. Kapitel von Vers 7, Bezug nehmend auf das 4. Siegel, steht hier, Offenbarung 6, Vers 7, ihr wisst ja, was hier dargelegt wird. Ich hoffe, alle haben die 7 Siegel gelesen. Hier wird der Antichrist in seinen 4 Entwicklungsstufen gezeigt. So hat es Bruder Brenhem, als so spricht der Herr, verbindlich von Gott geoffenbart bekommen. Es gibt genügend Ausleger der Schrift, die lassen sich manchmal auch durch eine Faktbeschreibung blenden. Und wenn da steht, ich sah ein weißes Ross, dann meinen die schon, also weiß, das ist eine ganz schöne Sache, das wird schon seine Richtigkeit haben. Aber dass diese Sache so unscheinbar begonnen hat, das haben die Menschen nicht begriffen. Es bedurfte eines Propheten, an den das Wort Gottes erging, und ich erinnere mich daran, wie er auch in der Predigt, es ist auf dem Tonband deutlich zu hören, wie er da erleichtert sagte, auch ich habe es bisher anders gesehen, aber heute ist es mir ungefähr um 2 Uhr mittags geoffenbart worden, wer dieser Reiter ist. Und wenn er dann sagt, ich hatte alle Jalousien zu, es war dunkel im Raum, ich hatte nur Licht an und plötzlich kam die Feuersäule, das übernatürliche Licht in den Raum, und da wurde es mir gesagt. Ich glaube das, so wahr Gott lebt, so wahr Jesus Christus unser Herr und Erlöser ist, dass Bruder Brenhem ein Mann von Gott gesandt war, um uns die göttliche Botschaft zu bringen. Und seid einmal ganz ehrlich, wer würde nicht auf die netten Gesten des Antichristen reinfallen? Noch heute weiß gekleidet von Kopf zu Fuß und überall schön aufgenommen, der rote Teppich, der wird nur so gerollt, und dann rollt die ganze Sache. Aber wo rollt sie hin? Wir schauen nicht auf das, was andere Menschen blendet. Wir schauen auf das, was Gott geoffenbart hat in diesen letzten Tagen. Und lasst mich das heute hier deutlich sagen. Alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt stehen, werden dem Antichristen Beifall zollen und werden sagen, solch einen netten Menschen hat es noch nicht gegeben, dass der lächeln kann, verstehe ich sehr gut, denn der denkt bei sich, euch habe ich schon längst alle eingesackt, dass der erhaben lächeln kann, das ist uns allen klar. Aber die Botschaft Gottes, und auch das möchte ich auf den Leuchter stellen. Ich habe es einige Male gesagt, aber ich sag's aus einem göttlichen Muss heraus. Nur wer durch Offenbarung die Gottheit Jesu Christi erkennt, wird durch Offenbarung die Satanei des Antichristen durchschauen. Alle anderen werden mischen. Und da kommen wir auf das letzte, auf den letzten Reiter. Der ist nicht mehr weiß, der ist nicht mehr rot, der ist nicht mehr schwarz. Da sind alle 3 ersten Farben zusammengeworfen in einen Topf.
Und dann reitet er mit dem letzten Zuge. Der kommt nicht mit Hörnern, der kommt nicht schwarz, der kommt nicht rot, der hat den Dialog hier, den Dialog da. Und wer ein bisschen Insider-Information liest, wie alle Delegationen, ob jüdische, ob islamische, ob buddhistische, ob hinduistische, das geht alles hin und her. Und alle gehen zu ihm. Und dann kommt er nur noch anschließend, neigt sich, und wer die Bilder gesehen hat, der berührt die Erde mit seinem Mund nicht, sondern vorne mit der Stirn. Man kann die Dinge ganz gut beobachten. Aber Gottes Volk hat die Übersicht und die Einsicht bekommen. Und wisst ihr was? Wir stehen einsam und verlassen da. Von allen anderen Gemeinden missverstanden. Glaubt es oder nicht? Wer erlebt es von euch allen? Seid einmal ganz ehrlich. Mit wem kann man heute über diese Dinge sprechen? Da sind große Pfingstleute schon zur Zeit Bruder Brennens gewesen. Da hat ein direkt ganz gewaltiger Bibellehrer gesagt, der große, starke Mann, der wird kommen, der wird etwa so groß sein wie ein halben Wolkenkratzer, und das wird eine künstliche Figur sein, und wie man heute ja Leben irgendwo hineinpumpen kann, dann wird man ihm eine Spritze geben, und dann wird er einen Schritt machen, ein Stadtblock weit, und dann wird die ganze Welt zu ihm aufschauen. Und dann sagte Bruder Brennen, mit zerrissenem und zerbrochenem Herzen, wie kann ein solcher Mann nur den Anspruch stellen, ein Lehrer der Schrift zu sein oder überhaupt den Heiligen Geist zu haben? Heute sucht man den Antichristen beim Khomeini, man sucht ihn in Israel, man sucht ihn sonst wo, nur nicht da, wo er ist. Ich kann nichts dafür. Diese Dinge müssen auf der Tagesordnung bleiben bis ans Ende. Ihr mögt sagen, ist das wirklich von solch großer Bedeutung? Absolut. Wer hier keine klare Linie zieht, sondern einfach menschlich denkt, der wird abrutschen. Und wisst ihr, wer einmal menschlich dachte, in Matthäus 16, direkt nachdem der Heiland dem Petrus gesagt hatte, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Direkt danach sagte ja der Herr, der Menschensohn wird leiden müssen und in die Hände der Sünder überantwortet werden. Und schon platzt Petrus heraus und sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und was spricht der Herr? Satan, gehe hinter mich, denn was du gesagt hast, ist menschlich und nicht von Gott. Ihr könnt es alle in Matthäus 16 nachlesen, ob jetzt oder ob zu Hause. Was war es? Menschliche Überlegung. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn es um göttliche Dinge geht, verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Lass die Weisheit Gottes zu Wort kommen und die göttliche Erkenntnis, die durch Offenbarung, nicht durch Grübelei, sondern durch Offenbarung geschenkt wurde, göttliche Erkenntnis Jesu Christi durch Offenbarung des Wortes und des Geistes. Und das Gleiche ist mit dem Worte Gottes. Nun wird mancher denken, ja, was war denn mit den Leuten in der Vergangenheit? Lies mal nach, was Zwingli, was Calvin, was Schwenkfeld, was Luther in jenen Tagen für gesalbte Augen hatten. Die wussten, wo das Antichristentum seinen Sitz hat. Und jetzt wiederhole ich mich noch einmal. Sie wurden als Sekten bezeichnet, weil es eine Absplitterung einer Hauptrichtung ging. Wohin diese Richtung geht, wollen wir hier bitte nicht ausführen. Aber nach oben geht sie nicht. Nach oben geht nur die göttliche Richtung. und keine anderen. Es war damals die Frage, keiner ist gen Himmel gefahren, außer dem Menschensohn, der im Himmel ist. Und heute sagen sie, Maria sei aufgefahren. Ich weiß nicht wo. Wenn der Herr sagt, keiner, dann keiner. Und damit hat es sich. Dann hat kein Mensch das Recht, das Gegenteil zu sagen und Gott zu widersprechen. Da denke ich an die Worte Luthers, der einfach sagte, der Antichrist überhebt sich nicht über den Gott, der Geist ist und im Himmel auf dem Throne sitzt. Er überhebt sich über den geschriebenen, im Fleische geoffenbarten Gott, nämlich über das Wort, das Fleisch wurde. Und dann fügt er den Satz hinzu. Er meint, alle richten zu können, lässt sich aber selber von niemandem richten. Es gibt nur ein Gericht, und das hält Gott. Und nur ein Buch, das beim Gericht, was die Allgemeinheit betrifft, nicht das Leben des Einzelnen, sondern die Rechtsprechung betrifft. Es gibt da nur ein Buch, das geöffnet wird. Kommen wir zu diesem Punkt. Lassen wir den Antichristen tun, wozu er bestimmt ist. Aber lassen wir auch unserem Herrn, unserem erhöhten Herrn, tun, was er sich vorgenommen hat zu tun in diesen letzten Tagen in seiner Gemeinde. Und wer da ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier im vierten Siegel, Offenbarung 6 von Vers 7 steht, als das Lamm dann das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen laut rufen, komm. Da sah ich hin und erblickte ein fahles, in Klammern, leichenfarbenes Ross, versichert. Die Sache ist tot. Ross und auf und den auf ihm sitzenden Reiter, der heißt der Tod. Und die Hölle oder das Totenreich bildete sein Gefolge. Und es wurde ihnen die Macht über den vierten Teil der Erde gegeben. Die Menschen durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere auf Erden zu Tode zu bringen. Das wird dann ja schon in der ganz großen Trübsal sein, wo all diese Dinge ihre Erfüllung finden. Hier ging es mir nur um den Tod. Wir sagen, der Tod ist überwunden, der Tod ist besiegt. Und dann sehen wir, dass der Tod irgendwie noch da ist, dass er noch herrscht. Aber lasst mich noch einmal betonen, der Tod ist für den Gläubigen nicht die Trennung von Gott, ist nicht das Böse, nicht das Grausame. Der Tod hat nur seine Aufgabe, um das Leben, das zu Ende geht, frei zu machen, damit wir zum Herrn gehen können. Lasst mich aus dem Hebräerbrief ebenfalls aus dem zweiten Kapitel von Vers 14 bis 15 lesen. Hebräer Kapitel 2, 14 und 15. Weil nun die Kinder am Blut und am Fleisch Anteil haben, hat er auch gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Ein Gläubiger ist nicht mehr in der Knechtschaft, nicht mehr in der Furcht vor dem Tode. Ein Gläubiger weiß, der Tod ist überwunden, die Hölle ist besiegt. Unser Ziel ist weder Tod noch Hölle. Unser Ziel ist, wie es der Herr sagte, wer an mich lebt, wird leben, ob er gleich stirbe. Glaubst du das?
Amen.
Haben wir es alle gelesen? da war der Jammer groß. Martha und Maria klagten und weinten. Und es fanden sich Klagefrauen in großer Zahl ein. Es gibt ja Länder, da ist es Sitte. Wenn ein Mensch stirbt, dann kommen alle Frauen aus der ganzen Nachbarschaft. Und dann wird geheult. Aber fragt nicht wie. Ich habe es ein einziges Mal erlebt. Ich möchte es kein zweites Mal mehr erleben. Ich wusste nicht, was in jenem Lande, ich sage es mit Absicht nicht, wo es war, aber ich wusste nicht, was da vor sich ging. Ein solch bitterliches Jammern hatte ich im Leben noch nicht gehört. Und wenn die einen etwas heiser wurden, dann legten die anderen los. Und das ging ein Jammern bis in die Morgenstunden. Und ich war müde vom Predigen, war auf einer Missionsreise in den afrikanischen Ländern und habe den Schlaf bitter nötig gehabt. Und als ich am nächsten Morgen dann den Bruder fragte, was denn eigentlich da los gewesen sei. Ja, sagte er, da war ein Sterbefall. Ja, sag, ich frag nicht wegen dem Sterbefall, ich frag wegen der Jammerei. Und dann sagt er, ja, das war es doch, worum es ging. Das ist ebenso Sitte bei uns. Martha und Maria und einige weinten und klagten und jammerten. Und dann kam der Herr, hat all dem Jammern, den Klagen ein Ende gesetzt und sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann schauen Sie ihn erst mal an. Und Martha sagt, ich weiß, am jüngsten Tage wird er auferstehen. Das war dem Herrn zu viel. Er fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Und dann kam der zweite Befehl, rollt den Stein vom Grabe, von der Gruft. Und Martha sagt, er stinkt schon. Manchmal lässt Gott die Dinge so weit kommen, dass die letzte Hoffnung vergangen ist. Stimmt das? Und dann plötzlich sagt sie, und auch jetzt weiß ich, was immer du sagst, das wird Gott tun, das wird geschehen. Und er rief, Lazarus, komm heraus. Und es geschah also. Was ist mit dem Gläubigen? Der Gläubige lebt, ob er gleich stirbe. Was haben wir von Bruder Brennan gehört, als er ins Paradies versetzt wurde? Und das widerlegt die Lehre der Siebentags-Adventisten hauptsächlich, die an den Seelenschlaf glauben, die da meinen, der Mensch stirbt und dann hört und sieht er nichts, bis er irgendwann wachgerufen wird. Nein und nochmals nein. Unser Herr sagte schon dem Schächer am Kreuz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Oh, wie herrlich, dass wir keiner Lehre verpflichtet sind, dass wir Gott glauben können, freimütig, von ganzem Herzen Gott Recht geben können in allen Dingen. Warum sollte es ein Paradies geben, wenn niemand darin sein würde? Gott weiß genau, was er tut. Seht hier, er hat den vernichtet, der die Macht des Todes hatte. Ja, nun sagt ihr, und das sage ich ja auch, und das wissen wir alle, dass der Teufel noch los ist. Stimmt's? Der Teufel ist noch los. Und wisst ihr, auf wen er am meisten und direkt losgelassen wird? Auf die Gläubigen. Auf die Gläubigen. Und ich sage euch auch jetzt aufgrund des Wortes, auf welche Gläubigen? Nicht auf die Halbgläubigen, nicht auf die, die glauben wollen, wie sie, oder glauben, wie sie wollen. Ich lese euch vor, was in der Bibel geschrieben steht. Lukas 22, Vers 31 und 32. Simon, Simon, wisse wohl, der Satan hat sich ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, Jetzt kommt. Der Satan hat sich ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten, wie man Weizen sieht. Auf wen geht er los? Bei wem hat er sich das Recht ausgedungen? Bei dem Weizen. Nicht bei den anderen. Die anderen lässt er gehen. Mit Pauken und Trompeten begleitet er sie. Aber hier steht, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Nicht Unkraut, Weizen. Es gibt einen Weizen. Jesus war das Weizenkorn. Und er sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann wird es viel Frucht hervorbringen. Wen sichtet und wen rüttelt er hin und her? Auf wen schlägt er drauf? Doch nicht auf die Spreu, doch nicht auf den Scheinweizen, doch nicht auf das Unkraut. Ich lese es noch einmal. Simon, Simon, wisse wohl, der Satan hat sich ausgebeten, Gewalt über euch zu erhalten, um euch zu sichten. Nicht um euch zu beherrschen, nicht um euch zu dirigieren, nicht um euch zu inspirieren, nicht um euch an der Nase herumzuführen. Wozu allein? Wozu allein? Um euch zu sichten, wie der Weizen gesichtet wird. Ihr wisst ja ganz genau, wie das im Orient war. Da gab es ein schönes Dreschen mit dem Flegel und der Wind sorgte dafür, dass die Spreu so ihre Richtung nahm, je nachdem, wie der Wind kam. Aber der Weizen blieb da. Er wurde geschlagen, damit er von der Spreu gelöst und als reiner Weizen zurückbleibt. Geliebte im Herrn, wer schreibt, ist Paulus, ist Petrus? Lasst euch die Glut, die über euch kommt, nicht befremden. Es muss so sein. Man muss also auch diese Schriftstellen genau lesen und dann nicht gegeneinander aufwiegen, sondern miteinander vergleichen. Und damit da der Satan nicht hinterhaken kann, lese ich euch eine Stelle, die im ersten Augenblick ganz anders lautet, wie die, die wir eben gelesen haben. Ich gebrauche nur eine, Matthäus 10, Vers 1. Er rief dann seine 12 Jünger herbei, verlieh ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermochten. Hier ist davon die Rede, dass der Herr den Seinen Macht über die Satansmacht gegeben hat. Und ich bin dankbar, dass in beiden Stellen genau aufgezählt wird, worum es ging. Als nämlich die Jünger damals zurückkamen und sprachen, Herr, in deinem Namen sind uns auch die bösen Geister untertan und so weiter. Ihr könnt es nachlesen. Lukas Kapitel 11, Vers 20. Wenn ich aber, ach so, die bösen Geister austreibe und so weiter. Und dann sagt der Herr, freut euch nicht. Vielleicht lese ich zuerst Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Und zwar hier von Vers 17. Die 70 kehrten dann voller Freude zurück und sagten, Herr, auch die bösen Geister sind uns Kraft deines Namens gehorsam. Und was sagte Jesus in Vers 18? Da antwortete er ihnen, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabgestürzt gesehen. Merkt ihr, worum es ging? Es geschah, aber selbst der besiegte Feind, über den Gott uns Vollmacht gegeben hat, hat nur eine einzige Aufgabe zugewiesen bekommen, nämlich uns zu sichten, wirklich draufzuschlagen. Ich sage noch einmal, nicht um uns an der Nase herumzuführen, nicht um uns das Wort anders zu deuten, wie es geschrieben steht, nicht um all der anderen Dinge willen, nur um eine Sache willen, uns zu sichten, wie der Weizen gesichtet wird, zu keiner anderen Aufgabe. Und wenn er das von Gott aus so gut kann, dann soll er es tun. Ihr wisst, Paulus hat den Herrn darum gebeten, denn ihn hat der Teufel scheinbar nicht nur ein wenig elegant behandelt, sondern mit Fäusten geschlagen, so dass Paulus ausrief, Herr, es geht nicht mehr. Der Stachel ist einfach so in mein Fleisch hineingedrungen. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen. Es geht nicht mehr. Herr, es geht nicht mehr. Und was spricht der Herr? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, ich hoffe, das ist ein Trost für euch. Wenn manche Schläge in der Familie, in der Ehe, auf der Arbeit und wenn der Geldbeutel auch mal drunter leidet, was immer sein mag, denk doch an Hiob. Was geschah mit Hiob? Soll ich euch vorlesen? Es gab seinerzeit keinen Mann so gottesfürchtig wie Hiob. Und in Hiob 2 versammeln sich die Söhne Gottes in der Herrlichkeit und der Satan tritt unter sie. In Vers 3, Vers 2, 3 und in Vers 6 steht, da sagte der Herr zum Satan, gut, er soll in deine Gewalt gegeben sein, nur seine Seele, sein Leben. Sollst du schonen. Stellt euch vor, da sagt Bruder Brenhim, Gott hatte solch ein Vertrauen zu Hiob. Er wusste, er wird Gott dienen, ob er reich ist oder arm, gesund oder krank, ob er lebt oder stirbt, er wird Gott dienen. In guten Tagen, ja, wer kann Gott dann nicht dienen? Oh, das geht ja sehr schön. Jetzt lesen wir hier, Satan sagte, du hast ihn umzäunt, nichts kann auch ich kann nicht an ihn heran, kein Unheil, er ist gesegnet und so weiter. Aber überlass ihn mir mal für eine Zeit und dann wirst du sehen, was für eine Reaktion da kommen wird. Und Gott wusste, er konnte seinem Hiob vertrauen und sagte, gut, dann mach jetzt mal mit ihm, was du willst. Und wenn das passiert, dann kommt ein Schlag nach dem anderen. Wenn der Satan zuschlägt, dann nicht nur einmal, ihr kennt ja alle den Begriff Hiobsbotschaft, dann kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Plötzlich geht alles schief. Hier ein Schlag und dann noch einer und dann noch einer. Und gerade das ist das ausgezeichnete Merkmal, dass Gott mit euch ist und der Satan ihm nur gestattet wurde, euch eine Prüfung zu geben. Wohl dem, der die Prüfung besteht. Ihr könnt, und ich gebe euch um der Kürze der Zeit jetzt nur die beiden Hinweise. Den einen aus dem Leben des Davids, wo könnt ihr es nachlesen? Wahrscheinlich 2. Chronik. Da steht geschrieben, und Satan war erzürnt gegen Israel und reizte David dazu, eine Volkszählung vorzunehmen. Satan war wütend gegen Israel und hat sich den Mann, der Israel vorstand, genommen. Und siehe da, wie viele waren es? Ich glaube, 75.000 sind dann gestorben. Aber was lesen wir danach? David sollte sich, so meine ich, drei Dinge erbeten. Und er hat sicherlich das Beste genommen, was Gott ihm zudenken konnte. Und Gott hat neu gesegnet und es ihm nicht einmal angerechnet. Saul, der nicht von Gott erwählt war, der nur von Menschen dahingetan wurde, wo er stand, hat in unseren Augen nur einen kleinen Ungehorsam begangen. Er sollte nämlich alles dem Erdboden gleich machen. Menschen wie Vieh. Und er hat das Vieh so schön zurückgelassen und hat den Befehl des Herrn nicht genau ausgeführt. Und was geschah da? Ihm hat Gott es angerechnet. Und da denke ich an Römer 4. Ich kann nicht anders. An die Seligpreisung Davids, die er im Geiste aussprach. Wohl die Menschen, dem Gott die Sünde vergeben hat, die mir die Schuld gar nicht anrechnet. Es gibt Menschen auf Erden, die von Gott in Christo vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Ihnen kann Gott es nicht anrechnen. Es ist alles in der großen Rechnung Gottes beglichen worden am Kreuz auf Golgatha. Also, wenn der Feind irgendwo zuschlägt, seid darüber nicht traurig. Im Gegenteil, fangt an zu danken. Denn das ist ein gutes Zeichen, nämlich, dass ihr Weizen seid und dass da so ein bisschen Spreu vom Weizen geschieden werden soll. Die anderen, die hat der Teufel sowieso. Und deshalb hat er sich erbeten, eben die wahrhaft Gläubigen doch noch durch Prüfungen hindurchgehen zu lassen, damit sie sich bewähren können. Wie dankbar, wenn wir dann zurückschauen dürfen und sagen, Herr, du bist bei mir gewesen. Dein Stecken und dein Stab waren mein Trost. Wie sagt es David an einer Stelle? Die Wasser gingen mir bis zum Halse. Was war's? Denken wir an andere, die Prüfungen durchzumachen hatten. Gott war mit ihnen. Er wird auch mit uns sein. Ob Prüfungen, ob Satan, ob Tod, ob Hölle, alles ist von Gott in der Gesamtrechnung schon beglichen worden. Was immer kommt, muss an ihm vorübergehen. Er wird nichts zulassen als das, was uns zum Heil und zum Segen dient. Wie gesagt, Satan hat kein Recht, wahrhafte Gotteskinder an der Nase herumzuführen. Er hat kein Recht, auf Abwege und in Irrlehren zu leiten. Er hat gar kein Recht. Nur eine Sache hat er sich ausgehandelt, um zuschlagen zu dürfen. Und wenn Gott es ihm gestattet, dass er zuschlägt, dann wollen wir nicht darüber klagen. Ich weiß, wir sind Menschen und mir geht es nicht anders. Aber von heute an, lasst uns dem Herrn danken. Was steht im Hebräerbrief? Ihr wisst ja, dass die gleichen Prüfungen über alle gekommen sind, so wie sie über euch auch kommen. Wer würde, irgendjemand sagt es mir auf dieser Reise, ich möchte lieber gezüchtigt werden und beim Herrn sein, als ohne Züchtigung bleiben und die Entrückung nicht miterleben. Was immer kommt, wollen wir Gott von Herzen danken. Fassen wir es zusammen. Gott in der Schöpfung, klar erkennbar, es lebt, es trägt Frucht, es ist da. Gott in Christus, klar erkennbar. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5, Vers 19. Und hat uns das Amt der Versöhnung übertragen, dass wir als Botschafter Christi ausrufen können: Lasset euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung hat stattgefunden, aber ihr müsst in diese Versöhnung einwilligen. Ihr müsst sie annehmen. Die Erlösung hat stattgefunden. Ihr müsst sie annehmen. Ihr müsst sie erleben. Jesus ist unser Erlöser. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiler. Er ist unser König. Er ist unser Herr. Er ist Gott. So hat es damals schon der Mann, der zum ersten Mal nicht nach der Auferstehung dabei war, Thomas, gesagt: Mein Herr und mein Gott. Jetzt aber das Dritte. Christus in uns oder Gott in seinem Volke, sein Wort lebendig machend, seine Werke wirkend mitten unter den Seinen. Das ist unsere Sehnsucht. Gott in seinem Volke, geoffenbart im vollen Mannesalter Jesu Christi, dass wir nicht mehr Kinder sind, die hin und her bewegt werden, sondern gefestigt werden im Glauben, standhaft sind in den Prüfungen, dass Gott sich auf uns verlassen könnte, dass wirklich die Fülle, die am Pfingsttage ausgegossen wurde, jetzt am Ende in der Gemeinde offenbar werden könnte. Einige Male habe ich schon dem Herrn gesagt: Wir brauchen jetzt eine größere Kraftoffenbarung Gottes, wie sie je auf Erden war. Und wenn ich manchmal innerlich bewegt bin, dann sage ich dem Herrn auch, wie ich es innerlich meine. Und ich weiß, er wird Himmel und Erde erschüttern und bewegen. Und wie der Prophet sagt: An jenem Tage wird der Himmel der Erde zu Willen sein. Und das muss kommen. Gott wird Menschen auf Erden haben, dass der Himmel sich herabneigt und der Segen Gottes unter dem Volke Gottes offenbar wird. Nun bitte ich euch, das zu glauben, denn das ist wahr. Mein ältester Bruder, der sagt immer: Zum Predigen hat Gott mich nicht gerufen. Aber er sagt, es ist alles wahr, was im Worte Gottes geschrieben steht. Zu glauben, von Herzen zu glauben. Und wenn ich dann irgendwann mal einen kräftigen Satz sage, dann spricht er hinterher: Das ist wahr. Und das tut so wohl, das tut so gut, wenn Menschen innerlich mitgehen. Wenn er es dann noch anders formulieren will, dann sagt er: Das stimmt. Amen.
Amen.
Ja, man muss einfach tatsächlich innerlich mitgehen können und sagen: Gottes Wort ist wahr. Ihr fällt der Himmel, ihm ist täuscht sein Wort. Und wenn wir der Same Abrahams sind, lasst uns tun, wie er es getan hat. Wir können ja einen Blick auf uns werfen und sagen, da ist nichts Gutes in mir, an mir und so weiter. Und was ist hier schon? Ein Mensch wie alle anderen. Das ist eine ganz korrekte Vorstellung. Und nicht nur Vorstellung, sondern Feststellung. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir sehen, was Gott aus uns gemacht hat. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Dann kommt Johannes mit der Sprache raus. Jetzt sind wir Gottes Kinder. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Amen. Das glauben wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ich möchte jetzt zum Schluss euer Amen hören. Auch von uns, die wir schon im vorgerückten Alter sind. Glaubt ihr alle, die wir hier sind, dass wir jetzt schon Gottes Kinder sind? Sagt Amen.
Amen.
Ich belege es euch aus der Schrift, Johannes Kapitel 1. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Habt ihr an seinen Namen geglaubt? Amen. Seid ihr Kinder Gottes geworden? Amen. Nun sind wir Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, dass alles ihm unter die Füße gelegt ist. Noch hat der Tod sein Wesen, die Hölle ist noch in Aufruhr und so weiter und so weiter. Aber wir sehen auf den, der für kurze Zeit erniedrigt wurde und von ihm geschrieben steht, herrsche inmitten deiner Feinde, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt sein werden. Dann plötzlich geht 1. Korinther 15, 28 in Erfüllung. Wenn ihm alles unterworfen sein wird, lasst mich euch doch noch lesen, damit ihr wisst, dass es auch so geschrieben steht. 1. Korinther Kapitel 15, von Vers 24. Danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat, denn er muss als König herrschen, bis ihm alle Feinde unter die Füße gelegt sind. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann ausrufen wird, alles ist unterworfen. Halleluja! Wenn er dann ausrufen wird, alles ist unterworfen, dann wird's nicht mehr gepredigt. Dann ist es da. Halleluja! O Preis sei Gott, wenn er dann ausrufen wird, alles ist unterworfen. So ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Und sobald ihm alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sagt alles in allem. Dann hört die Bezeichnung Vater und Sohn auf, dann mündet die Offenbarung im Sohne wieder zurück. Und Jesus sagte immer wieder, glaubet mir, dass ich von Gott ausgegangen bin und wieder zu Gott zurückkehre. Er ist ausgegangen von Gott, hat ein göttliches Geschlecht ins Dasein gerufen, Söhne und Töchter Gottes, damit die Schrift erfüllt werde, hier sind die, die Gott mir gegeben hat. Oh, wie viele Schriftstellen könnten wir da anführen. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, wo er ausruft, jetzt ist alles unterworfen, das wird majestätisch sein. Das wird herrlich sein. Und wir dürfen uns ihm jetzt schon unterordnen, seinen Willen tun, ihm nachfolgen, ihm glauben. Und ganz am Schluss möchte ich noch ein Wort an alle richten, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben. Jede Versammlung könnte ja für den Einzelnen die letzte Gelegenheit bedeuten. Vielleicht sogar die letzte Versammlung sein. Wir denken jetzt an Schwester Hirt. Wir denken an viele, die wir hier gesehen haben, Jahr aus und Jahr ein. Plötzlich waren sie nicht mehr da. Ein Tag, eine Stunde wird der letzte Tag und die letzte Stunde sein. Teures Herz, Gott hat wirklich alles getan, was er tun konnte. Wer verloren geht, geht aus eigener Entscheidung verloren. Er geht verloren, weil er nicht gerettet sein möchte. Er wird nicht verloren, weil er gesündigt hat und in Sünden geboren und gelebt ist und hat. Er geht nur verloren, weil er die Rettung nicht angenommen hat. Jesus Christus ist heute dein Retter. Mach dem inneren Kampf ein Ende und sage, Herr, hier bin ich. Du hast dich mir geoffenbart, du hast zu mir gesprochen, hier ist mein Leben. Und denen, die in Prüfungen sind, an euch richte ich Römer 8, Vers 28 und besonders dann auch Vers 33. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Die meisten lesen da was hinein. Die lesen das Wort müssen da hinein. Und es steht wirklich nicht in der Bibel. Es steht nur geschrieben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Gelobt sei der Name des Herrn. Und in dem Zusammenhang, in Römer 8, ruft Paulus aus, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn? Und Resultat, null und nichtig, nichts. Nicht Leben, nicht Tod, nicht Gegenwärtiges, nicht Zukünftiges, nicht Leiden, nicht Henkerbein, gar nichts vermag uns, wie wir die Liebe Gottes geschmeckt und erlebt haben, von dieser göttlichen Liebe scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Vereinigt mit Gott, verbunden mit ihm, immer und ewig, gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen. Wer war froh, dass wir heute hier waren? Sag Amen. 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 Wir stehen noch einmal auf und danken dem Herrn. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du heute in unserer Mitte bist. Wir wissen, dass du heute mit uns gesprochen hast und dass kein Mensch aus diesem Raum geht, für den nicht irgendetwas gewesen wäre, zugetroffen hätte, zugedacht gewesen ist, o Herr. Für jeden war etwas da, auch für die mühselig und beladen, für die Geprüften, für alle war heute etwas da. Auch für die Verzagten, für jeden war heute etwas. Auch für alle, die wir dich lieben, und das sind wir ja alle, die wir dein Wort lieben und die wir die Stunde erkannt haben und die Botschaft und den Botschafter für diese Zeit. Dank sei dir nochmals. Du bist der lebendige Gott. Herr, wie du dich in der gesamten Schöpfung immer wieder neu offenbarst, neues Leben, neue Früchte hervorbringst. Geliebter Herr, allmächtiger Gott, wie du dich in Christus offenbart hast, in deiner ganzen Fülle, so offenbare dich in deiner Gemeinde, in derselben Fülle. Leg es uns ins Herz, nämlich den Vers, und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Macht ist. Der Teufel hat keine Macht. Niemand ist unser Haupt. Du bist unser Haupt. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Dir gehören wir als Gemeinde. Du bist das Haupt deines Leibes, der Gemeinde. Du sollst den Vorrang in allem haben. Weise uns den Weg dahin, o Herr. Weise ihn mir, dass ich in Gehorsam gehe, damit du dich in Strömen offenbaren und damit du segnen und dein Wort bestätigen kannst. Tue das Gleiche an deinem gesamten Volk. Und jetzt bitten wir für die gesamte Menschheit, für alle Völker, Sprachen und Nationen, für alle Regierungen, für die gesamte Obrigkeit. Setze ein, setze ab. Tu, wie es dir gefällt, gemäß deinem Plan für diese Zeit. Segne insbesondere den Ostblock, der so lange benachteiligt wurde in mancherlei Hinsicht. Irdisch und geistig wollest dich da offenbaren. Auch da sind unsere Brüder und Schwestern. Wir segnen sie im Namen des Herrn. Segne besonders die Regierung in Moskau. Segne Mr. Gorbatschow. Herr, segne alle in allen Ländern. Und wir danken dir auch für unsere Länder, für die Freiheit, die wir haben, für das Wohlergehen, für die Mittel, die du uns schenkst, dass wir die ganze Welt betreuen können mit geistlicher Speise. Du hast besonders die Schweiz gesegnet und sogar im Zweiten Weltkrieg bewahrt, dass kein Soldat seinen Fuß in dieses Land gesetzt hat. Geliebter Herr, die halbe Welt war eingenommen und dieses Land blieb bewahrt. Großer Gott, wie eine Oase. Und hier hast du deinen Knecht William Branham kommen lassen. Hier im Hallenstadion hat er gepredigt. Hier hast du dein Wort bestätigt, geliebter Herr. Und wenn es dir gefällt, mach in dieser Stadt den Anfang deiner totalen Wiedererstattung und deine Verherrlichung und Bestätigung deines Wortes. Du bist Gott. Tue, wie es dir gefällt. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme mit aller Macht. Gelobt seist du in Ewigkeit. Amen.